Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
April 1979. An der Ostsee in der deutsch-deutschen Grenzregion verschwindet die 20-jährige Karin Grabowski, die Tochter des Oberleutnants. Bald darauf wird ihre Leiche gefunden. Der Fall erschüttert die DDR. Ein Mann wird verurteilt und wieder freigesprochen. Es schien jahrzehntelang, als würde man den wahren Mörder nie finden, bis ein Mann es noch einmal versuchte. Mein Name ist Nicolas Büchse, ich bin Autor beim Stern und ich spreche in dieser Folge mit dem Mann, der den Fall löste, den ehemaligen Kommissar Olaf Klaus. Ich sitze hier mit Olaf Klaus in Boltenhagen an der Ostsee. Moin, Herr Klaus.
Moin.
Herr Klaus, ich möchte mit Ihnen über einen Fall sprechen, der mit Ihnen jahrzehntelang eng verbunden war. Ein Fall, der Ihre Heimatregion hier Boltenhagen, Grevesmühlen erschütterte. Können Sie vielleicht mal erzählen, wie das begann? Im Mai 1979, glaube ich, hörten Sie zum ersten Mal von diesem Fall.
Ja, dieser Fall hat hier die Gegend beschaulichen Kreis Grevesmühlen erschüttert. Damals 1979, ich war während der Zeit in Rostock, hatte meinen Wehrdienst da abgeleistet und bin im Urlaub hier nach Boltenhagen gekommen. Meine Eltern wohnen hier, ich bin hier aufgewachsen. Und das war eben damals mein Zuhause. Und dann bin ich hierher gekommen und bin auf dem Weg nach Boltenhagen schon im Zug kontrolliert worden, was sehr ungewöhnlich war, weil normalerweise haben da immer Leute der Transportpolizei Kontrollen geübt im grenznahen Bereich in der DDR.
Das war hier Grenze, ne? Weil das war äußerst Westen.
Genau, ja. Boltenhagen war das westlichste Ostseebad der DDR. Mhm. Und nach uns kam nicht mehr viel in Richtung Westen. Man konnte noch bis zur Steilküste wandern, spazieren, 1-2 Kilometer und dann war Schluss. War der erste Bunker dann da auf der Steilküste und dann wurde man zurückgeschickt. Stacheldrahtzaun, also was, bis runter ans Wasser. Die ganze Stadt, also eigentlich ein Wahnsinn. Ja. Aber wie gesagt, ich kam damals mit dem Zug hier von Bad Klein nach Grevesmühlen und da wurde man immer kontrolliert von der Transportpolizei, weil das ja in Richtung Westgrenze fuhr, dieser Zug, bis nach Herrenburg. Und da waren eigentlich immer Kollegen der Transportpolizei dabei, die man kannte. Man fuhr regelmäßig und wurde immer von den gleichen Leuten kontrolliert auch. Und wurde ich schon seit Jahren nicht mehr kontrolliert, weil man mich eben kannte. So. Aber auf dieser Fahrt wurde ich kontrolliert. Wurde nach meinem Dienstausweis gefragt und so alles. Und den habe ich dann auch gezeigt und gefragt, was da los ist. Habe darauf keine Antwort bekommen. Bin dann mit dem Bus nach Boltenhagen gefahren und wurde von meinen Eltern schon gegrüßt oder begrüßt mit den Worten, ob ich denn schon gewusst habe oder schon gehört habe, was passiert sei. Und dann haben die mir erzählt, dass hier in Grevesmühlen oder in der Umgebung von Grevesmühlen die Tochter eines Kriminalisten ermordet wurde, Karin Grabowski. Die war so alt wie ich. Und ja, dann habe ich mir das erzählen lassen, wo sie gefunden wurde und was so an Gerüchten durch die Gegend schwirrte und habe dann lange Zeit nichts mehr davon gehört, weil hier fanden Kontrollen statt, hier wurden Leute vernommen. Man hat auch mal einen Namen gehört, aber das war für mich nicht interessant. Ich habe in Rostock gewohnt nachher, habe da auch eine Familie gegründet und ja, nach Jahren mal gehört, dass ein Mörder gefunden wurde und dass er auch verurteilt wurde. Den Namen habe ich auch schon mal gehört vorher. Die Person kannte ich auch. Aber gut, so gut, dass ich ihr das nicht zutrauen konnte oder wie auch immer, kannte ich diese Person nicht. Aber ja, es war allgemein bekannt. Der und der hat Karin Grabowski ermordet.
Karin Grabowski, Sie haben gesagt, die Tochter eines Kriminalisten, also eines Oberleutnants. Ne? Können Sie mal sagen, was war das, der Vater war eine wichtige Figur hier im Kreis, kann man sagen. Ne? Das war schon, hat den Kreis erschüttert, auf allen Ebenen. Ne?
Auf allen Ebenen. Sie war eine Kinderkrankenschwester aus Grevesmühlen, war auch bekannt so und auch den verurteilten Mörder später, sag ich mal, der als Mörder verurteilt wurde, den kannte man auch. Werner Engler war ein Musiker hier aus dem Kreis, den kannte man eigentlich von jedem Dorffest. Weil er da Musik gemacht hat mit seiner Band, immer unterschiedliche Besetzung und so alles. Aber das hat er eben auch in Boltenhagen gemacht. Er hat auch eine Zeit lang in so einer Dachkammer gewohnt bei uns im Haus.
Das heißt, Sie kannten den?
Ich kannte den vom Sehen. So. Ja, so war natürlich älter als ich.
Ja, klar, wie alt waren Sie damals?
Ich war damals 20.
20,
ja. 79 bin ich 20 geworden.
Ja, also so wie Karin Grabowski, genau. 20 beide. Ja. Und die Karin Grabowski, hatten Sie die schon mal gesehen oder gehört von ihr?
Nicht bewusst, nein. Also keine Bekanntschaftsgrad oder sowas, gar nicht. Nur später eben, weil der Vater, ja, bekannt war durch den Sportverein in Grevesmühlen, Fußballverein, war er sehr aktiv auch und so, erst als Spieler, später dann als Funktionär sozusagen da und eben auch als Kriminalist. Ne? Wir hatten ja damals keine Beamten in der DDR, das war ja ein Kriminalist.
Ach so,
bei der Volkspolizei und nicht Kriminalbeamter des Landes, ne, sondern eben so. Und der war schon bekannt.
Ein Oberleutnant, war er dann die höchste Figur bei der Volkspolizei?
Nein, aber er ist zumindest in seiner Gruppe bei den Offizieren oder so, ist ein Oberleutnant schon viel gewesen. So, ne? Also er war, glaube ich, auch Sachgebietsleiter oder Kommissariatsleiter zu der Zeit.
Und Sie haben ihm erzählt, Sie sind dann hier hingekommen, Ihre Eltern, alle möglichen Leute, die Sie treffen, sagen, hast du gehört? Hast du gehört?
Das war das Thema Nummer eins hier. Ja. Haben alle drüber gesprochen. Manche kannten Karin, also das Opfer. Manche kannten den vermeintlichen Täter, der ja erst später dann verurteilt wurde. Aber ein Thema war es immer.
Und Mord war jetzt eigentlich eher so eine Sache des Westens, ja? Das war in der DDR-Propaganda ja oft so, ne? Dass Mord und Totschlag im westlichen Ausland herrschen, im Kapitalismus. War das auch nochmal ein großer
Das war auch Fall. Ein Thema, ja. Klar. Später bin ich also dann selbst zur Kriminalpolizei gekommen. Aber zu der Zeit war auch für mich Mord ein Ereignis, sag ich mal, das nicht in die DDR passte und was auch nicht in der DDR bekannt gemacht wurde oder so. Darüber wurde nicht gesprochen. Da wurde auch nicht drüber berichtet. In dem Fall wurde aber berichtet. Man hat so nach einer Woche in der Ostsee-Zeitung eine Vermisstenanzeige gesehen oder nach ein paar Tagen, weil sie war weg. Sie war verschwunden. Sie ist erst nach 7 oder 8 Tagen gefunden worden. 8 Tage, ja.
Was ist denn passiert? Das war der 28. April 1979, als sie das letzte Mal gesehen wurde, ne?
Als sie verschwunden ist.
Ja. Kann man denn rekonstruieren? Und Sie haben das ja später auch gemacht, was so Ihr letzter Tag war.
Also den Tag selbst kann ich nicht, habe ich auch nicht irgendwo in den Akten gefunden, dass der rekonstruiert wurde, sondern lediglich, sie wollte an dem Abend nach Bernsdorf. Da gibt es ein altes Gutshaus, das ist jetzt ein Hospiz. Und dieses alte Schloss, sagt man landläufig zu dem Gutshaus auch so. Dieses Gutshaus oder dieses Schloss hatte einen Saal und da gab es den Maitanz. So Ende April halt an dem Wochenende, es war ein Sonnabend und da wurde dann gefeiert. Und Karin war auf dem Weg, sie war liiert oder befreundet, hatte ein Verhältnis mit Werner Engler, der auch verheiratet war.
Der Musiker, von dem
Der Musiker, erzählt haben. Von dem wir reden, genau.
Der war verheiratet, hatte ein Verhältnis mit ihr.
Der hatte auch Kinder. Und war auch als Musiker und landläufig Charmeur, sag ich mal, bekannt im Kreis.
Ne? Das heißt, also er hatte viele Affären
gehabt, auch mit verheirateten Frauen. Gab auch viel Ärger für ihn und sicherlich auch für die Frauen, aber das haben sich natürlich nicht viele gefallen lassen, wenn sie es gehört haben oder wenn sie es erfahren haben davon. Ja.
Und die Karin, die wollte ihn sehen, ne?
Karin war mit ihm befreundet zu der Zeit. Das war auch kein Geheimnis. Das hat auch ihren Eltern nicht gefallen, dass sie mit dem verheirateten Mann befreundet ist oder ein Verhältnis hat.
Oh ja, der Vater als Oberleutnant,
sicher,
und dann so ein Musiker, so ein Halodri.
Ja, passt auch nicht in die Familie, das muss man auch so sagen. Wäre heute sicherlich nicht viel anders so in der gut bürgerlichen Familie. Und da gab es natürlich dann Differenzen. Er wollte sie an dem Abend mitnehmen mit seinem Trabant, konnte das aber nicht tun, weil er noch 2 Musikerkollegen mit drin hatte und die ganzen Instrumente. Schlagzeug und Anhänger noch dazu und sowas alles. Da war für Karin einfach kein Platz mehr in dem kleinen Trabi. Und deswegen hat sie ihm wohl gesagt, dass sie nachkommen wird und trampen. Und er hat sie davor gewarnt noch, sie soll nicht trampen. Und sie hat dann so, was dann später in den Vernehmungen zu lesen war, hat sie ihm wohl gesagt, wer mich im Dunkeln mitnimmt, bringt mich im Hellen wieder oder lässt mich im Hellen wieder laufen.
Also unbekümmert war sie da.
Unbekümmert konnte man auch damals sein. Obwohl, es gab auch in der DDR Verbrechen.
Klar.
So. Und letztendlich wurde ja Karin Opfer eines Verbrechens. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber es war allgemein üblich, dass man hier am Samstagabend sich an die Straße stellen konnte. den Daumen hebt und mitgenommen wurde.
Und das war wie weit nach Bernsdorf von Grevesmühlen, wo sie wohnte?
Ich kann das jetzt nicht mehr hundertprozentig sagen, aber so 10, 12 Kilometer war es.
Ja. Ne, so. Ja. Das heißt, die nimmt sich vor, ich breche jetzt auf. Das war so gegen...
Nach dem Armbrot ist sie losgegangen. Ja. Ich glaube, 18:30, 19 Uhr ist sie nochmal gesehen worden. Ich habe die Akten jetzt nicht mehr so hundertprozentig in Erinnerung, aber zu der Zeit ungefähr ist sie nochmal gesehen worden. Erstens an der Schranke in Grevesmühlen am Bahnhof. Da stand ihr eine ihrer ehemaligen Lehrerinnen gegenüber. Die hat sie gesehen und erkannt. So, und als dann der Zug durchgefahren ist und die Schranke wieder hochging, sind die dann aneinander vorbeigelaufen. Und sie ist weiter über Wotenitz und ist nochmal in Wotenitz gesehen worden und auch nochmal in Büttlingen. Das ist das Dorf, was sich da anschließt an Wotenitz.
Und immer zu Fuß am Straßenrand.
Immer zu Fuß am Straßenrand lang. Sie hatten niemanden. Ja. Es gab kaum Autoverkehr. Also am Sonnabendabend hier im ländlichen Bereich. Ja, da fahren mal 2, 3 Autos vorbei. Und wenn da eben 2, 3 da drinnen sitzen, die nicht mitnehmen wollen, ja, dann muss man halt weiterlaufen.
Und sie kommt nicht an, ne? Bei diesem Konzert.
Sie kam nicht an, nein. Am nächsten Tag war dann bekannt, dass sie nicht angekommen ist. Ihr Vater hat sich auch gekümmert darum, dass das ziemlich schnell in der Polizei oder bei der Polizei bekannt wurde, dass die Tochter nicht nach Hause gekommen ist. Und auch, dass das Verhältnis sozusagen, der Liebhaber nichts darüber sagen konnte, wo sie abgeblieben ist, weil sie ist nicht angekommen. Er hat sie nicht gesehen, nach seinen Aussagen. Also hat man eine Fahndung eingeleitet und auch ziemlich schnell wurde über die örtliche Presse hier eine Presseveröffentlichung gemacht, dass die Kinderkrankenschwester Karin Gabowski seit dem und dem vermisst wird. Auch mit Foto, was sehr ungewöhnlich war zu DDR-Zeiten. Mhm. Also ich denke aber auch, dass da der Einfluss des Vaters dahinter steckt, der weiß, wenn seine Tochter 2, 3 Tage nicht zu Hause ist und ansonsten immer pünktlich oder eben zu Hause war, dass da was passiert sein muss. Sie ist dann am 6. Mai gefunden worden, eine Woche später, im Meiersdorfer Forst. Ne? Das gehört zum Landkreis Wismar damaligen.
Also im Nachbarlandkreis sozusagen.
Richtig, richtig. Diesen Umstand hat man lange Zeit nicht irgendwie Beachtung geschenkt, weil Wald ist Wald.
Ja.
Ne? Und eine Kreisgrenze sieht man nicht.
Ja.
Oder hat man nicht gesehen in der DDR.
Es war also knapp
das
über
war einfach
der Kreisgrenze.
Nur, das war wirklich nur so eine Ausbuchtung. Diese Kiefernschonung war eine Ausbuchtung des Landkreises Grevesmühlen in Richtung Landkreis Wismar.
Das heißt, jemand wollte dafür sorgen, dass
die Leute aus Grevesmühlen nicht zuständig sind. Wer die Leiche abgelegt hat, wusste, dass wenn sie gefunden wird, die Kriminalpolizei des Bezirks, also die Mordkommission, im Landkreis Wismar, im Volkspolizeikreisamt Wismar ihren Sitz nehmen wird.
Ja.
Weil da der Tatort ist.
Mhm.
Oder in dem Fall der Fundort.
Mhm.
So man aber damals noch nicht. Ne? Man hat nur festgestellt, dass da eine Umlagerung der Leiche fest vorgenommen wurde. Innerhalb von 12 Stunden nach Eintreten des Todes. Anhand der Totenflecken, wie auch immer, der Gerichtsmediziner war ja vor Ort.
Ne? Was hat er denn festgestellt, der Gerichtsmediziner?
Ich kann Ihnen das jetzt im Detail nicht mehr sagen, aber es gab eine Veränderung bei den Totenflecken.
Mhm.
Das heißt, eine Leiche bildet ja Totenflecke, wenn sie am Boden liegt oder in welcher Stellung auch immer sie liegt, läuft das Blut nach unten in Richtung Erde, sozusagen in Richtung Boden. Und wenn man eine Umlagerung vornimmt, solange das Blut noch nicht gestockt hat, verändert sich auch die Totenflecken und auch die Lage. Aber man kann trotzdem feststellen, ob es da nicht schon vorher Totenflecke gegeben hat, weil ganz verlagern die sich nicht, die lösen sich nicht auf.
Ja, das heißt, man findet die Leiche im Wald liegend. Und der Gerichtsmediziner, glaube ich, der stellte auch fest, dass sie mit der Kordel ihres Parkers erwürgt
wurde. Sie ist erdrosselt worden.
Erdrosselt worden.
Mit der Kordel ist sie erdrosselt worden. Es gab Würgespuren am Hals und dann eben diese Drosselspur wahrscheinlich von der Kordel ihres Parkers.
Mhm. Ne? Gab es denn Hinweise auf ein Sexualdelikt?
Die Leiche war nicht ganz hundertprozentig bekleidet. Das heißt, die Unterwäsche, der Slip war runtergerollt über das Gesäß. Also sie lag frei. So. Man hat auch bei der Sektion dann Spermaspuren gefunden, aber nicht hundertprozentig zuordnen können, ob die jetzt einen Tag alt sind oder 7 Tage oder wie auch immer. Ne? Da gab es Untersuchungen, auch in dem Zusammenhang habe ich das mitbekommen, dass es am Kriminalistischen Institut in Berlin Untersuchungen gab, wie lange Spermien lebensfähig sind. So, und da kam man wohl bis auf 14 Tage, so den Zeitraum.
Und ein Todeszeitpunkt, der wurde auch festgelegt? Oder?
Ein Todeszeitpunkt wurde festgelegt anhand der Nahrung, die sie aufgenommen hat zum Armbrot mit ihren Eltern gemeinsam. Da hatte man ja die Aussage, was sie gegessen hat. Und man hat dann an der Leiche dann bei der Sektion auch das untersuchen können. Die Speisen, die sie dazu sich genommen hat. Und da war unter anderem, soweit ich mich erinnere, ein Stück Torte dabei. Mhm. Und der Gerichtsmediziner hat sich ziemlich genau festgelegt, dass der Tod eingetreten ist, spätestens eine Stunde nach diesem Abendbrot. Ne? Und das ist dann so 20 Uhr, 20.30 Uhr gewesen.
Mhm. Ja. Da war wahrscheinlich hier der ganze Kreis, Polizei, alle in Aufruhr, als die Leiche gefunden wurde.
Also hier war die erweiterte Mordkommission im Einsatz. Das heißt, im Bezirk Rostock gab es in der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei eine Mordkommission. Und die hatte eine normale Besetzung. Und für besonders herausragende Ereignisse wie ein Mord an einer Polizistentochter gab es in jedem Volkspolizeikreisamt noch Polizisten, Kriminalisten, die da ausgebildet waren, eine erweiterte Mordkommission zu besetzen. Also die wurden dann alle zusammengerufen, soweit sie zur Verfügung standen, und selbst bis zum Volkspolizeikreisamt Stralsund. Selbst aus diesem Kreisamt kam jemand zur Unterstützung des ersten Angriffs, wie man so sagt, bei der Feststellung von Straftaten. Also hier wurde wohl, ich glaube, jeder vernommen, der in der näheren Umgebung von Meiersdorf gewohnt hat. Ich weiß, ich hatte aus erster Ehe eine Tante, die hatte an dem 6. Mai Geburtstag. Da kam dann am 7. Mai oder so, stand ja schon die Polizei vor der Tür und hat gefragt, was sie denn am 6. gemacht hätte und ob sie was beobachtet hätte, ob hier Fahrzeuge fuhren und sowas alles. Und weil das eine ziemlich ruhige Gegend ist. Ne? Da fährt man Traktor, ja, ne? Oder so, aber doch nicht. Großer Pkw-Verkehr fand damals nicht statt. Da gab es 5 Autos im Dorf. Ne? Hm. So, das.
Es gab dann aber schnell so eine Ermittlung auch in Richtung Werner Engler. Ne? Also ja, der Freund, der Musiker, der wurde befragt. Der hatte aber doch eigentlich dann ein wasserdichtes Alibi, kann man sagen. Der stand doch auf der Bühne, oder?
Es wurden viele Verdächtige oder Spuren angelegt. Eine Spur ist immer ein Verdächtiger, eine Sonderspur ist immer ein Verdächtiger. Und da wurde geprüft, die irgendwie in Beziehung standen zum Opfer, wurden extra Ermittlungen angeführt. Da war natürlich Werner Engler als ihr Verhältnis, als ihr Freund, selbstverständlich an Nummer 1.
Was sagte der?
Der sagte, er stand auf der Bühne.
Ja.
Ne, bis 21:30 haben die Musik gemacht, dann war eine Pause, da gab es was zu essen, was zu trinken und dann ging es weiter.
Ja,
nach
das heißt,
der Pause ging es weiter bis 24 Uhr oder so, haben die da Musik gemacht und dann sind sie halt wieder nach Hause gefahren. Er hat sich keine großen Gedanken gemacht, dass sie da nicht erschienen ist, weil ja, dann wird sie halt nicht hingekommen sein, wird sie keinen gefunden haben, der sie gefahren hat oder wie auch immer. Also er hat sich das relativ einfach erklärt, dass sie da nicht erschienen ist. Nichtsdestotrotz wurde er von einem Polizisten aus Gribbesmühlen von der Arbeitsrichtung 1. Es gab eine Arbeitsrichtung 1 bei der Kriminalpolizei in der DDR.
Was ist Arbeitsrichtung 1?
Als ich anfing bei der Kriminalpolizei 1988, wurde mir gesagt, die sind von der Arbeitsrichtung 1, die bekämpfen Wirtschaftskriminalität. Mhm. Bis mir dann ein Kollege so im Vertrauen gesagt hat, das ist eigentlich die Polizei der Polizei. So, das ist so die Stasi in der Polizei, ne? Wobei ich den ehemaligen Kollegen nicht zu nahe treten will, weil die waren sicherlich nicht bei der Stasi alle Mann, weil ich auch welche kenne, die auch 20 Jahre nach dem Ende der DDR immer noch bei der Kriminalpolizei waren, und das wären sie mit Sicherheit nicht gewesen, wenn sie bei der Stasi gewesen wären. Nichtsdestotrotz gab es dort bei dieser Arbeitsrichtung 1 Offiziere im besonderen Einsatz der Stadtsicherheit. Mhm. Solche Leute gab es, die waren eigentlich bei der Stasi und wurden aber von der Polizei bezahlt und haben auch ihren Dienst in der Polizei ausgeübt. Die kannte man nicht als Stasi-Mitarbeiter, sondern als Polizisten. Und davon war diese Arbeitsrichtung 1 sehr durchsetzt oder geprägt.
Und warum waren die im Einsatz? Wie kann man sich das erklären? Jetzt in diesem Fall?
Das Ministerium für Staatssicherheit hatte eine Untersuchungsabteilung.
Ja.
Ne? Und das waren ausgebildete Kriminalisten, die auch zum Teil in Berlin an der Humboldt-Uni eine Ausbildung bekommen haben als Diplom-Kriminalist. Damals gab es diesen Studiengang in der DDR. Und das waren gute Kriminalisten. Ob die nun ideologisch geprägt waren oder so, das sei jetzt mal dahingestellt. In dem Fall hatten wir einen Mord und den Mord an einer Polizistentochter. Und da kommt die Staatssicherheit mit Sicherheit zum Einsatz, weil das sorgt für Unruhe in der Bevölkerung. Man befürchtete auch, dass es vielleicht ein politisch motivierter Mord war, um den Vater zu treffen. Ne? Solche kruden Ideen gab es damals auch.
Westliche Agenten, sowas?
Sollte man nie ausschließen, so.
Okay, ne? Ja.
Es war tiefste DDR 1979, das darf man noch nicht vergessen, wir hatten einen Kalten Krieg, ne, und so alles, und dann werden die bösen westlichen Agenten sicherlich auch davon nicht zurückschrecken. Das war landläufige Meinung, das wurde diskutiert, darüber wurde gesprochen. Ich habe allerdings keine Spur gefunden in den Unterlagen, die ich später bekommen habe, die darauf hinwies, dass da irgendwie politisch Motiv irgendwas verfolgt wurde, was darauf schließen könnte, dass da irgendwelche Auftragsmörder unterwegs waren oder Agenten. So.
Und was tat die Arbeitsgruppe 1 in diesem Fall? Was hatte die mit Werner Engler zu schaffen?
Einer aus Grimmelsmühlen, ein Mitarbeiter dieser Arbeitsrichtung 1, der später dann auch Chef wurde dieser Arbeitsrichtung 1, dieses Kommissariats, der hat Werner Engler aufgesucht, mit ihm gesprochen und ihn mehr oder weniger als informalen Mitarbeiter, als Vertrauensperson verpflichtet. Das heißt, er hat ihm erzählt, in welchem Zustand die Leiche Karins gefunden wurde. Er hat ihm erzählt, wo der vermutete Tatort gewesen sein soll. Er hat ihm erzählt, dass sie noch irgendwie Kontakt gehabt haben soll, also Sexualkontakt gehabt haben soll. Und so alles. Also er hat ihn gefüttert mit Täterwissen, wie wir das so nennen. Was niemand anderes wusste, außer die beteiligten Kriminalisten. Nicht mal da wusste es jeder. Hm. Ne? Nicht mal da hatte die Details jeder im Hinterkopf, weil jeder hat nur das erfahren, was er auch brauchte, um seine Arbeit machen zu können. Wenn ich jemanden habe, den ich im Umfeld da einsetze, dass er die Dörfer abklappert und da Zeugen festzustellen, ob die sagen, ja, da ist ein Trabi gefahren um 23.30 Uhr oder so, da muss ich dem nicht mitteilen, in welchem Zustand die Leiche sich befunden hat. Also dem muss ich kein Täterwissen mitteilen. Ne? Und das wird im Allgemeinen auch wirklich nur im engsten Rahmen so kommuniziert bei solchen Verbrechensstatbeständen. Das behält man und das ist auch heute nicht anders. Kein Staatsanwalt stellt sich vor die Presse und erzählt einen Tag später nach Feststellung eines Verbrechens Täterwissen. Das wird eben noch derzeitige Stand der Ermittlungen, kann ich Ihnen darüber keine Angaben machen.
Ja, und dann auch noch ausgerechnet dieser Person, ja, die gerade während dieser Ermittlungen sehr interessant ist.
Und das hat niemand gewusst von den ermittelnden Kriminalisten, dass die Arbeitsrichtung 1 an Engler dran ist und dass sie ihm da irgendwas erzählen.
Warum erzählen die ihm was?
Tja, um einen Täter zu entwickeln, bereit zu haben, wenn's absolut nicht funktioniert. Also ich gehe davon aus, dass das von langer Hand geplant war, diese ganze Aktion, die dann später, Jahre später stattfand, und dass das schon seine Bewandtnis hatte, warum gerade dieser Mitarbeiter, der ja mit der Aufklärung dieser Straftat überhaupt nichts zu tun hatte, warum der sich um einen Verdächtigen kümmert und den mit Informationen versorgt. Völlig untypisch.
Das heißt, er hat ihm erzählt, die Leiche wurde nochmal wegtransportiert, sie wurde hier und hierhin transportiert.
Richtig.
Und das alles erfährt dieser Werner Engler wahrscheinlich im Glauben, er will den Täter, kann den Täter finden, indem er kooperiert, ja, indem er alle möglichen Informationen sammelt. Er erfährt alles und wird zum Täter gemacht. Ne?
Nachträglich. Er ist 1982 verurteilt worden.
Ja.
Werner Engler später dann, aufgrund einer Aussage, auch einer Ex-Geliebten, so, die da seinerzeit einen Brief geschrieben hat, der nie zur Polizei sollte, den aber ihr Verlobter gefunden hat. Und
das
der
heißt, sie saß zu Hause, schreibt einen Brief.
Diese Zeugin in dem Fall oder Mittäterin hat damals 1982 einen Brief geschrieben, wo sie darüber berichtet hat, dass Werner Engler sie war eine Postangestellte, dass Werner Engler sie an dem Abend des 28. April aufgesucht hätte und sie soll mit einem Transporter, damals B1000, ein Barkas,
ja,
kennt man hier, aber ist wie so ein VW Bulli, so ja, für Arme, ne? Ja. Jedenfalls hat er sie angeblich aufgefordert, mit diesem Transporter da und dahin zu fahren, nach Questin in den Wald. Und da musste sie dann die Leiche Karin Grabowskis bergen sozusagen und an einen anderen Ort fahren, nämlich an den Fundort. Also der Transport vom Tatort zum Fundort, den will sie unternommen haben. Und das hat sie 1982 in einem Brief geschrieben, der nie abgeschickt werden sollte, den aber ihr Verlobter gefunden hat, und der wollte vielleicht, keine Ahnung, Held werden oder was auch immer. So.
Ein beflissener Staatsbürger, ja.
Oder so, ja. Ein beflissener Staatsbürger, ja.
Der geht
ja
damit zur Polizei. Nicht.
Vielleicht war es auch nur Eifersucht oder so. Ich hab ihn selbst nie vernommen, weil war bei mir nachher nicht mehr nötig oder nicht mehr notwendig, da in die Richtung Ermittlung zu führen. Jedenfalls hat er diesen Brief dem Abschnittsbevollmächtigten, das ist so, heute heißt das Kontaktbereichsbeamter, so, dem Abschnittsbevollmächtigten, der ja für alles verantwortlich war im Ort, in der Gemeinde, der Meldebücher kontrolliert hat, der aufgenommen hat, ob jemand in den Westen fahren darf, der diese Person praktisch, bevor die eine Besuchsreise machen durfte oder so, hat auch direkt mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet, wurde von denen sozusagen abgeschöpft, was er so an Wissen hat über die Dorfbewohner und so. Und zu diesem Abschnittsbevollmächtigten hat er den Brief gebracht und der hat dann sofort angerufen im Volkspolizeikreisamt in Grevismühlen. Die haben sofort die Mordkommission in Rostock informiert, dass sie den Mörder jetzt haben. Und so, da wurde dann diese Mittäterin angeblich, die Transporteurin, wurde dann nach Grevismühlen gebracht.
Woher kannte die denn eigentlich den Werner Engler?
Die waren auch mal liiert zusammen.
Die waren liiert. Ja. Und warum schreibt die so einen Brief?
Ja, weil er sie ihr sicherlich versprochen haben wird. Also mir persönlich hat er gesagt, dass er ihr auch mal die Ehe versprochen hat.
Ne? Also aus Rache, aus Eifersucht?
Ja, weil er hat sie nicht geheiratet, nachdem er dann geschieden war. Mhm. Ne? Oder so. Aber das hat er mit 20, 30 Frauen auch nicht gemacht. Mhm. Ne? So. Also sie hat wahrscheinlich auch eine blühende Fantasie. Ich habe sie 1999 oder 2000 habe ich sie auch mal vernehmen können, dürfen, so. Und habe sie dann auch gefragt, warum sie diesen Brief geschrieben hat. Und da hat sie mir geantwortet, weil sie die Leiche transportiert hat. Also es war zu dem Zeitpunkt längst klar, dass sie überhaupt nicht in der Lage gewesen war, die Leiche mit dem und dem Körpergewicht hier 55, 60 Kilo oder so anzuheben und in dieses Auto zu legen. Man hat das hinterher rekonstruiert mit einer Puppe, die so schwer war und sowas alles. Sie konnte sie gar nicht anheben, also wird sie auch die Leiche nicht angehoben haben. Man hat Fahrtenbücher kontrolliert, man hat festgestellt, dass das Auto in der Nacht überhaupt nicht bewegt wurde. Also das wurde immer der genaue Kilometerstand eingetragen im Fahrtenbuch da, weil ja jeder musste ja, falls irgendwas passiert war oder so, damals wurde ja nicht geblitzt, ne, oder so, sondern wenn irgendwo was passiert ist, dass man nachweisen konnte, wer ist damit gerade gefahren mit diesem PKW zu der Zeit. Und da wurde dann auch der Chef von der Post in Grevismühlen dann da als Zeuge vernommen und er hatte keine Ordnung in seinen Fahrzeugbüchern, doch hat er gehabt und konnte auch nachweisen, dass das Auto nicht bewegt wurde und so. Also man hat relativ früh gewusst, dass das nicht sein kann, was sie da erzählt oder aufgeschrieben hat.
Ja, und ich meine, der Werner Engler stand ja auch auf der Bühne, ne? Ich meine, da gab es ja Zuschauer.
Trotzdem hat man sie ein Jahr lang in Untersuchungshaft genommen, sie immer wieder vernommen. Sie hat immer wieder dasselbe Märchen erzählt. Mhm. Man hat ihr auch gesagt, sie soll dabei bleiben. Das ist gut für sie, wenn sie dabei bleiben wird. Und ja, Werner Engler stand zu der Zeit, was jeder wusste, auf der Bühne. Man hat versucht, den Rechtsmediziner zu beeinflussen, damit der dann die Tatzeit oder den Todeseintrittszeitpunkt eine Stunde nach hinten verlegt.
Das heißt, es kommt dann zum Prozess, oder?
Es kam nach über einem Jahr Untersuchungshaft zum Prozess in einem Bezirksgericht in Rostock. Und Werner Engler wurde zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.
Aufgrund vor allem dieser Aussage seiner ehemaligen...
Nur aufgrund der Aussage, weil da war nichts anderes Objektives. Da waren keine Beweise, die ihn da an den Tatort bringen konnten oder die an die Person ran von Karin an dem Abend halt. Ne, man hatte Haare gefunden auf dem Parker oder auf dem Pullover der Leiche, die man aber nicht zuordnen konnte. Blutgruppe 0 war damals möglich festzustellen. Vielleicht noch ein, zwei Untergruppen, aber ansonsten hatten da wahrscheinlich 90% der männlichen Bevölkerung hatten diese Blutgruppe. Also das war kein Beweismittel, ne?
Und ich habe mir mal das Urteil kommen lassen. Das kann man noch finden. Und es gibt dann ein Satz drin, die Haftbefehle seien angesichts der Umstände und Folgen dieser schwerwiegenden Straftat unumgänglich und gesellschaftlich notwendig, heißt es da. Das heißt, da ist es eine hohe moralische Anschuldigung auch noch mit drin.
Also es gab aus der Stadt Grevismühlen einen gesellschaftlichen Ankläger.
Was ist das?
Ein Lehrer, ja. In der DDR war es möglich, nach DDR-Strafprozessrecht einen gesellschaftlichen Ankläger zu stellen, der nochmal die Verwerflichkeit dieser Handlung, dieses Verbrechens nochmal für die Gesellschaft, für die sozialistische Gesellschaft nochmal da zur Sprache bringt vor Gericht. Dass das für Unruhe gesorgt hat unter der Bevölkerung, dass da so ein junger Mensch aus dem Leben gehen musste durch diesen Verbrecher, ne, dass sie vielleicht, sicherlich wird sie FDJlerin gewesen sein oder so, das war eigentlich fast jeder, ne, außer ein paar Jugendliche, die kirchlich geprägt waren, kirchlich erzogen waren, die sind dann nicht in diesen Verein eingetreten oder so. Aber eben diese ganze Verwerflichkeit, ne, so eine Kinderkrankenschwester, so alles das, Tochter eines Polizisten, ne, die auch in der, im Sportverein auch als Übungsleiterin tätig war und so alles. Also wirklich, das wurde dann durch diesen gesellschaftlichen Ankläger nochmal zur Sprache gebracht. Und der hat dann auch, der saß mit dem Staatsanwalt auf einer Bank, ne, so. Und der hat dann hinterher auch eine Auswertung gemacht, eine Kollektivauswertung. Da Werner Engler aber kein Kollektiv hatte, der hat irgendwo als Kraftfahrer bei der LPG gearbeitet oder so, ich kann es jetzt nicht mehr, da hatte mehrere Arbeitsstellen gehabt, ne. Wurde das denn überall ausgewertet, wo es wichtig erschien, beim Rat des Kreises oder so, oder in der erweiterten Oberschule, was heute Gymnasium heißt, irgendwo vor Jugendlichen. Ne?
Ja, Werner Engler war überall. Sowas wie ein
oder auch im Krankenhaus, wo sie ja. gearbeitet hat, ja.
ja. Ne? Er wurde so zum Aussätzigen in der sozialistischen Gesellschaft, ja?
Er ist von einem Gericht verurteilt worden als Mörder. Niemand kann sich hinstellen und sagen, er ist es nicht gewesen zu der Zeit, außer die beteiligten Kriminalbeamten und einige vom Ministerium für Staatssicherheit, die das mit Sicherheit wussten, dass er es nicht gewesen ist. So. Aber der gesellschaftliche Ankläger, der wird das nicht gewusst haben. Der wird in die Ermittlungen die Ermittlungsergebnisse nicht so tief einsteigen. Da kommt nur das zur Sprache bei der Verhandlung, was belastend ist für den Angeklagten.
Ja, aber das Bemerkenswerte ist ja, dass der Engler bei seiner Version bleibt. Der sagt, ich war es nicht.
Er hat 3 Geständnisse abgelegt, dass er es gewesen ist. Und er hat 3-mal widerrufen. Weil ein Geständnis musste damals vom Staatsanwalt entgegengenommen werden, nur so, nochmal dokumentiert werden. Und er hat 3-mal nach hunderte Stunden Vernehmung hat er 3 Geständnisse abgelegt in der Zeit. Er ist 380 Stunden ungefähr vernommen worden. Nur mit kurzen Pausen. Mal von einer Stunde, mal 2 Stunden. Einmal hat man ihn aufgrund eines Suizidversuchs ins Krankenhaus gebracht. Da wurde er dann versorgt und wieder zurück in die Untersuchungshaft. Also der hatte wirklich keine Zeit, sich zu erholen zwischen den Vernehmungen. Und sie haben sich auch abgelöst. Da saß nicht ein Vernehmer oder so, sondern da hat sich einer mit ihm 3 Stunden befasst. Dann hat sich der nächste mit ihm 3 Stunden befasst oder 6 Stunden. Oder der nächste hat ihn dann geschlagen, Haare ausgerissen, ihn auf den Hocker gesetzt, wo die Schrauben, die Bolzen rausguckten, bis er blutig da auf dem Hocker gesessen hat, stundenlang. Und ja, also er hat einen Suizidversuch gemacht und da stand an der Wand, soweit ich mich erinnern kann an die Bilder oder so, ich war's, und beim Nichtschreiben oder so ist er schon zusammengebrochen aufgrund des Blutverlustes. Ne? Hat er mir auch gesagt, dass er die Geständnisse abgelegt hat, weil er einfach fertig war. Er war fertig, sie hatten ihn soweit. Ne? Er wollte einfach nur noch seine Ruhe haben. Und dann kommt Stunden später der Staatsanwalt, der das dann von ihm hören will. Und dann sagt er, nein, ich war es nicht, weil er sich dann erholt hat. Also haben sie ihn wieder vernommen. Wieder, ich sag mal, 100 Stunden, eine Woche am Stück, nur um ihn mürbe zu machen, bis zum nächsten Geständnis. Und diesmal hat es nicht so lange gewartet, bis der Staatsanwalt kam. Trotzdem hat er nein gesagt, ich war es nicht. Und beim 3. Mal oder so hat die Kraft nicht mehr gereicht. Da hat er sich das Leben nehmen wollen. Weil er, wer hilft ihm denn noch? Der saß da ganz allein. Alle haben sie mir gesagt, eingeredet während der Vernehmung. Du warst es. Alle sind der Meinung, du warst es. Du brauchst gar nicht mehr nach Hause kommen. Deine Frau hat schon längst einen anderen. Und solche Dinge haben sie ihm da alles erzählt bei der Vernehmung und so. Hat er mir dann bei seiner, oder als ich ihn befragt habe dazu, hat er mir das alles erzählt. Ne? Hat gesagt, er spricht nie wieder mit dem Polizisten. Nie wieder. Er hat einen getroffen von denen in Grevesmühl. Der hat sich aus persönlichen Gründen versetzen lassen von Rostock nach Grevesmühlen oder nach Wismar oder so. Jedenfalls stand er in Grevesmühlen und da sagt er zu ihm, guten Tag, Herr Engler. Dann sagt er, nee, ich sage Ihnen nicht guten Tag. Weil er einen von denen erkannt hat, die ihn damals vernommen haben. Es sei dahingestellt, ob der ihn auch gefoltert hat oder nicht. Ne? Aber dieser permanente Druck auf ihn, da allein, in Untersuchungshaft, das hat ihn fertig gemacht. Ne? Psychisch.
Das glaube ich, ja. Trotzdem hat er ja dann noch eine gewisse Stärke immer behalten, weil er ist in Revision gegangen.
Er sollte verkauft werden in den Westen. Wie viele andere auch.
Ja, das war der
politische
Deal, ne?
Gefangene oder auch, ich sag mal, die sie bei der Flucht erwischt haben. Es waren ja zu DDR-Zeiten auch politische Gefangene. Aber sie wollten auch den Mörderengler verkaufen. Was ja ungewöhnlich ist, weil selbst ein sozialistischer Staat, ne, hat doch kein Interesse daran, einen Verbrecher zu verkaufen. Dass Leute verkauft werden, das ist schon schlimm genug, sag ich mal, aber dass man einen Gewaltverbrecher verkauft in den Westen, was soll das bringen? Wie will man das rechtfertigen? Rein politisch, das geht ja gar nicht. Der soll ja seine gerechte Strafe absitzen. Aber bei Werner Engler waren sie in der Zelle und haben ihm gesagt, hör zu, nächste Woche geht der Bus, unterschreib mal hier, deine Mutter will dich auch nicht mehr sehen. Seine Mutter war sein Rückhalt. Das war die Einzige, die ihm gesagt hat, du warst es nicht. Ich glaub dir, ne? Sonst gab es niemanden. Jedenfalls hat er daraus seine Kraft gezogen und hat gesagt, hier im Knast in Brandenburg, da in Burg, ging es ihm ja besser als in U-Haft in Rostock. Ne? Hat seine Ruhe gehabt, wurde weggeschlossen, hat mal eine Stunde Freigang auf dem Hof. Das ist ja purer Luxus gegenüber der Untersuchungshaft in Rostock gewesen. Ne? Und da hat er sich auch wieder erholt, da kam er wieder zu Kräften und hat gesagt, mit mir macht ihr das nicht. Ne? Ich will ihn wieder raus und hat auch einen guten Anwalt gehabt, der sich da eingesetzt hat, der auch gesehen hat, dass da was nicht stimmt. Und der ist dann in Berufung gegangen. Nicht, weil er ein guter Anwalt ist, hat er gewonnen, sondern weil irgendjemand hat bei der Revisionsverhandlung, bei der Berufungsverhandlung dafür gesorgt, dass da Entlastungszeugen auftreten.
Mhm. Was, ne, vorher nicht stattgefunden hat. Nee,
da gab es eine Zollangestellte aus Selmsdorf, die war an dem 28. April 79 auch zu dem Tanz in Bernsdorf. Und die hat ganz genau, sie kannte Werner Engler und sie hat ihn da auch gesehen, den ganzen Abend, der war nicht weg. Das hat sie auch schon gesagt, 1979 in einer Vernehmung, weil sie mit ihrer Freundin dahin gefahren ist mit dem Moped auf so einem Weg, den man nicht fährt, mit dem PKW oder so ein Landweg, total zerfurcht. Aber mit ihrem Moped, mit dem Star, ist sie da lang gefahren und die sind beide zum Tanz gefahren. Und da konnte sie auch sagen, dass da niemand ihr entgegengekommen ist, sie niemanden gesehen hat, was später wichtig wurde. Und sie hat auch gesagt, dass sie Werner Engler da die ganze Zeit gesehen hat auf der Bühne. Nicht, weil sie mit ihm auch mal liiert war oder so, sondern weil sie ihn einfach kannte. Und er in den Kreisen der Jugendlichen auch bekannt war. Und man hätte jeden anderen der über 100 Gäste da fragen können. Hat man auch gemacht. Alle haben bestätigt, er war immer da. Ne? Und so. Aber diese entlastenden Zeugenaussagen wurden zur ersten Verhandlung überhaupt nicht zugelassen, weil das war überhaupt nicht wichtig. Die müssen sich ja alle geirrt haben, denn schließlich war ja da diese Zeugin, die gesagt hat, ich habe die Leiche transportiert und er stand neben mir. Ne? Er hat mir das gezeigt und ich bin da hingefahren und habe die abgeholt und da abgelegt und so. Das hat mir nachher auch, als ich dann damit das erste Mal dienstlich Kontakt hatte oder so, ist mir das alles wieder ins Gedächtnis gekommen, was da seinerzeit so an Gerüchten hier durch den Norden, muss man schon fast sagen. Ja. Ne? Weil das war ja wirklich ein ganz schreckliches Ereignis, was hier für Unruhe gesorgt hat. Noch Jahre später ja auch, weil 82 wurde er verurteilt. 83, sechs Monate später ungefähr, glaube ich, war dann der Freispruch.
Für Werner Engler war das aber trotz Freispruch nicht vorbei. Ne? Das war die Leute, die Menschen hier, hatten ihn nie so richtig freigesprochen, oder?
Die Menschen hier waren alle so weit informiert worden, dass er der Mörder ist. Unter anderem auch durch diesen gesellschaftlichen Ankläger, der ja gleich nach seiner Verurteilung dann hier durch Grevesmühlen tingelte und jedem Kollektiv oder jedem Betrieb in jeder Schule das so berichtet hat, was das für ein schlimmer Verbrecher ist, dieser Werner Engler. Ja. Und dann wusste das jeder und jeder hat es geglaubt, weil geht ja gar nicht anders. Sonst hätten sie den ja auch, ne? Die verurteilt.
Die Leute tuscheln über ihn, die sagen, das ist der Mörder von Karin Krakowski.
Der ist nur deswegen freigekommen, weil der Anwalt clever war. Niemand hat interessiert, was mit dem passiert ist da während der Haft. Niemanden hat das interessiert.
Er lebte also wie so ein Geächteter.
Er hatte eine Arbeitsplatzbindung bekommen. Er musste, ich glaube, bei der LPG oder so, in Grevesmühlen musste er arbeiten. Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. So.
Nee.
Und jedenfalls hat er da irgendwie einen Bus gefahren oder so. Und ich habe Unterlagen gefunden. Ich habe ja sämtliche Archive, die es gibt, eigentlich abgegrast, hinterher auf der Suche nach Dokumenten, nach Akten, nach irgendwelchen Vermerken oder so. Also ich war in der Stasi-Unterlagenbehörde in Rostock, in Schwerin, ich war in Berlin, ich war im Bundesarchiv, ich war im Landesarchiv, ich war im Archiv der Polizei in Rostock, ich war im Archiv, Landesarchiv in Schwerin. Na, eigentlich war ich überall. Also kein Archiv in Deutschland, was nicht irgendwo hätte. Humboldt-Universität, weil die hatten Unterlagen noch vom Kriminalistischen Institut. Da war ich auch.
Mhm.
Ja, eigentlich war ich überall. Ja.
Genau, sie waren dann.
Und man hat überall was gefunden.
Ja.
Und ich habe auch die Leute, die mir so geholfen haben da, die Archivare oder die Angestellten da in den Archiven, habe ich auch so sensibilisiert, indem ich ihnen auch gesagt habe, warum ich da bin und was ich suche, dass die auch motiviert waren.
Genau, und warum muss man kurz sagen, das war 1996, Sie sind bei der Kriminalpolizei damals in Schwerin
ja.
Und da landet dieser Fall auf Ihren Tisch sozusagen.
Ja.
Die sich die ganze Zeit ja schon beschäftigt hat, ne? Das war 1996. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie damit betraut wurden, diesen Fall nochmal zu bearbeiten?
Ja, ich bin 1995 von Rostock nach Schwerin versetzt worden, aber aus privaten Gründen. Ich habe mir hier in der Nähe in Nordwestmecklenburg ein Haus gekauft, wo ich dann auch mit meiner Familie gewohnt habe. Und bin dann 1995 nach Schwerin versetzt worden und ich war vorher in der Mord- und Brandkommission im KPI in Rostock und war dann in der Mord- und Brandkommission. Das ist ein Fachkommissariat in Schwerin. Also einfach den Übergang gemacht von Rostock nach Schwerin, ohne groß sich umstellen zu müssen. Es war halt nur eine andere Gegend, ne, die mir auch vertraut war, weil ich ja hier aufgewachsen bin. So, und irgendwann 1996, wird sich sicherlich anhand der Akten noch nachvollziehen lassen, oder bin ich morgens zum Lagegespräch gekommen. Wir haben morgens war eine Gewohnheit eigentlich, dass der Chef morgens um 7.30 Uhr oder 8 Uhr zum Lagegespräch gebeten hat sozusagen und dann hat er rumgefragt, wer was gerade macht oder ob der Unterstützung braucht bei der Klärung von irgendwelchen Sachverhalten oder was auch immer. Ne, so. Und da lag neben ihm auf dem Stuhl so ein, wir haben immer Gürteltier dazu gesagt, wenn Akten mit so einem Gurtband zusammengebunden werden, dann ist es halt ein Gürteltier. Und da lag so eins und eigentlich haben sich alle schon weiter weggesetzt von ihm, weil das niemand haben will. Ne? Wer will denn schon 12, 13 Akten kriegen und sagen, kümmere dich mal.
Ja.
Das ist ja so viel Arbeit. Ne? Und ich habe auf der Rückseite, auf dem Aktendeckel, habe ich zwei Namen gelesen. Und das waren die Namen Grabowski und Engler. Und deswegen habe ich mich daneben gesetzt.
Ja.
So. Weil das hat mich interessiert. Das hat mich sofort interessiert und da waren doch gleich die Erinnerungen da und sowas alles. Und der Chef der Mordkommission sagte dann so, ja, er hätte das und das und die haben da aufgrund von Hinweisen und so, wurde das nochmal, sollen wir das nochmal prüfen und sowas alles. Und
was für von Hinweisen, dass es dass damit.
Es gab Hinweise, also Anfang der 90er Jahre war es üblich, alle unbekannten Mordstraftaten aus DDR-Zeiten nochmal aufzunehmen. Mord verjährt ja nicht.
Ja.
Das war in der DDR genauso. Ne? Und da hat man diese Akte schon mal angefasst, aber nichts ermittelt. Die lag einfach nur in der Staatsanwaltschaft in Rostock rum. Ist da sogar umgezogen, als die Behörde sich neues Büro gesucht hat, neues Gebäude gesucht hat, haben sie die Akten mitgenommen, aber niemand hat die archiviert oder irgendwo eingeordnet, dass man die auch finden konnte. Jedenfalls hat ein ehemaliger Kollege aus dem Volkspolizeikreisamt Grevesmühlen, der auch Anfang der 80er Jahre da gearbeitet hat als Polizist, der war jetzt Kriminalbeamter in Schwerin. Und der hatte mich vorher schon mal angesprochen, sagte, du kommst doch auch von hier und so alles und kennst du das und das noch? Ja, sag ich, ist ja ewig her und hab das nicht weiter so beachtet, weil für mich war das geklärt. Es war Engler.
Ja.
Ne? Jeder war der Meinung, es war Engler.
Hm.
So. Und der hat gesagt, ey, nee, hat das umgetrieben, dass da hat die Mordkommission immer von einem anderen gesprochen, von einem Polizisten, die sie verdächtigt haben.
Damals schon. So. Da gab es noch eine andere Spur, von der niemand.
Da gab es schon andere Spuren, die niemand Offizielles bekommen hat.
Und haben Sie 1996 diese Spuren dann in den Akten gefunden?
Nein, 1996 nicht. Da kam dann dieses Gürteltier
ja.
ins Gespräch.
Muss ich mir merken,
da ich mit dem Kollegen vorher gesprochen hatte, wusste ich, dass da irgendwann was kommen müsste, lese die beiden Namen und mein Chef hat sich nun bemüht, da irgendeinen von uns, wir saßen so mit 10 Kolleginnen und Kollegen da, irgendeinem eben diesen schwarzen Peter zuzuschieben. Ja. Ja. Nichts ahnend, dass ich ja den gern haben wollte. Ja. Ja. So. Und da habe ich ihm gesagt, du brauchst gar nicht erst suchen, ne? Wenn ich darf, würde ich mich gerne kümmern. Ne? Was ist denn da? Und dann hat er mir kurz gesagt, dass da nochmal beabsichtigt ist, die Ermittlung aufzunehmen, weil es da Hinweise gibt auf einen anderen Täter, auf den wahren Täter vermutlich und so. Und dass da seinerzeit was vertuscht wurde. Diese ganzen Gespräche kannte ich ja von den anderen Kollegen. Und ich wusste nicht, was in den Akten drin ist. Und nun waren das die Akten, die offiziell zur Anklage geführt haben von Engler. Da war natürlich diese Sonderspur nicht mit drin.
Da war nur Beweise für seine Schuld
gesammelt. Da war nur belastendes Material für Engler drin, für seine Täterschaft sozusagen. Und dann fing ich ja dann an, nachdem ich mir diese Akten durchgearbeitet hatte, da durchgelesen hatte. Ich konnte das wirklich ziemlich ungestört tun. Also ich wurde von anderen Sachen auch so ein bisschen freigestellt dann, damit ich mich da erstmal drin zurechtfinde und hinterher einschätzen kann, ja, da ist was oder da ist nichts. Ne? Wir können das wirklich ruhigen Gewissen einstellen. Der war es, wir können es ihm nicht beweisen. So, das war eigentlich auch der ursprüngliche Auftrag. Ne? Also, ja. Sorgt dafür, dass das wirklich sicher ist alles und dann kam eben dieser andere Kollege wieder um die Ecke und sagte, hast du da schon was gefunden? Ich sagte, überhaupt keinen Hinweis drin. Ne? Und ich mag auch nicht diesen Gerüchten nachlaufen da. So. Und dann habe ich aber Kollegen, ehemalige Kollegen der Mordkommission in Rostock, die auch meine Kollegen waren, meine ehemaligen Kollegen, die damals ermittelt haben. Dann habe ich die angeklingelt, bin auch nach Rostock gefahren, habe mit einem gesprochen, der dann Chef der Kriminaltechnik war. Und der hat mich darauf hingewiesen, dass sie seinerzeit, da war er Kriminaltechniker, also in der Mordkommission, 1979 den Verdacht hatten, dass da jemand Anteile hat an dieser Tat, als er sich selbst eingestehen möchte und auch ist halt den Vernehmern der Mordkommission aus dem Weg gegangen. Mhm. Der sollte vernommen werden, weil er Chef eines Jagdkollektivs war und an dem Abend auch zur Jagd war in dem Gebiet, wo Karin dann verschwunden ist.
Ach so, ja.
Das war aber ein Volkspolizist.
Das heißt, einer, der aus dem Umfeld...
Polizisten dürfen nicht gegen Polizisten ermitteln.
Verstehe.
Sie haben ja nicht gegen ihn ermittelt.
Aber der kannte dann ja auch den Oberleutnant, ne?
Ja, also selbstverständlich. Selbstverständlich waren die beiden gut bekannt, ne? So miteinander. Und dieser Mann, der ist immer diesem Kriminalisten aus dem Weg gegangen. Selbst wenn er den auf dem Hof gesehen hat und aus dem Fenster gerufen hatte, komm doch mal hoch, ich habe doch noch ein paar Fragen an dich und so, damit er das endlich abhaken kann. Er hat dann alle befragt. Nein. Der war dann weg, der musste dann woanders hin. Da hat er immer dringendes was anderes zu tun. Der hat sich immer dieser Vernehmung entzogen sozusagen. Und dann haben wir die Akte genommen, die Sonderspur Horst K.
Okay.
So. Und sagt er, und weil das wirklich vielversprechend war, haben der und ich den Spind geknackt
von Horst K.
Polizisten von Horst K. im Volkspolizeikreisamt in Grevesmühlen und haben von seinen Klamotten und so Haare genommen.
Ja.
So Vergleichsspuren. Und haben die eingeschickt nach Berlin ins Kriminalistische Institut.
Ja.
An der Humboldt-Uni. Und mit der Bitte festzustellen, welche Blutgruppe, ob die Verursacher sein können, diese Blutgruppe Verursacher sein kann, der Spermaspuren am Opfer. Und am Opfer wurden 3 Haare gefunden. Und von diesen 3 Haaren wurde auch 1 eingeschickt als Vergleichsspur. Und die wurde aber mit allen verglichen, die sie eingeschickt haben da. Und dabei ist dieses Haar untersuchungstechnisch verbraucht worden. Ne? Also da konnte man nichts mehr mit anfangen. Ne? So. Und demzufolge konnte man auch nicht feststellen, ob die Haare von dem übereinstimmen mit dem einen Haar, was da drauf lag, weil das war nicht mehr möglich.
Mhm.
Und die anderen beiden Haare wollten sie nicht auch noch während der Untersuchung da verbrennen, weil es gab ja auch nicht den dringenden Tatverdacht oder so. Sie wollten ja einfach nur. Und da kam dann auch wieder die Blutgruppe raus, Blutgruppe 0, also kann nicht ausgeschlossen werden. Und diesen Auswertungsbericht haben die an die Dienststelle geschickt. Und diesen Bericht hat der Chef bekommen, der Mordkommission. Und hat sich gefragt, wer ist das denn?
Ja.
Der steht ja hier bei mir gar nicht als Verdächtiger in meinen Unterlagen. Und sie haben ihn auch nicht Horst K. genannt, wie er richtig heißt, sondern, sagen wir, Emil Müller oder so. Die haben sich irgendwie einen Fantasienamen ausgedacht.
Ja.
Und der tauchte nirgends auf in den Akten. Weil den gab's ja nicht. So. Und dann hat er sich die Kollegen rangeholt, weil der Kriminaltechniker hat unterschrieben, den Antrag.
Mhm. Ne?
Also den zuerst. Wurde der natürlich fürchterlich zusammengenießt. wie er es wagen kann. Wer ist diese Person? Wer soll das sein? Und sowas alles. Was hat er sich ausgedacht und so? Hat er dem natürlich gesagt, seinem Chef natürlich gesagt, das ist der und der. Und dann ist er und die Kollegen, die daran beteiligt waren, alle nach Rostock zurückversetzt worden. Die waren nicht mehr bei der Bearbeitung des Falls, an der Bearbeitung des Falls beteiligt.
Weil sie gegen eigene Leute ermittelt hatten?
Weil sie gegen Dienstvorschriften verstoßen haben. Die konnten alle froh sein, dass sie überhaupt noch bei der Polizei waren.
Verstehen.
Ne? So.
Ja. Und das, diese Aussage, oder das haben Sie gefunden?
Das habe ich dann.
Nachdem Sie in allen möglichen Archiven
überall gesucht, wir haben Archive durchkämmt und was nicht alles. Und die Sonderspur wurde dann gefunden in der Staatsanwaltschaft in Rostock.
Die Sonderspur, da meinen Sie die Haare?
Nein, die Sonderspur Horst K.
Die Sonderspur, aber die haben die Akte haben Sie gefunden, die halten Sie in der Hand, lesen das und da denken Sie doch wahrscheinlich, wenn ich nur die Haare hätte, oder?
Naja, nach den Haaren habe ich ja sowieso gesucht. Und gibt es noch irgendwelche materiellen Beweismittel? Ja. Also das war ja ohnehin, wir sind ja Ende der 90er. Ja. Wir haben ja schon was von DNA ein paar gehört.
Möglichkeiten.
Genau, ganz andere Möglichkeiten als 79 oder 80. Ne? Und demzufolge war ich natürlich auch daran interessiert und habe den Chef der Kriminaltechnik auch danach gefragt. Und der sagte, ich weiß mit hundertprozentiger Sicherheit, die habe ich selbst gesichert, die Haare. Wir haben drei Haare am Pullover oder am Parker von Karin gefunden. Mhm. Das waren nicht ihre. Mhm. Ne? Also eine fremde Spur, eine fremde Haarspur. Sagt er, und die eine haben wir eingeschickt nach Berlin. Die wurde da verbraucht. Und die anderen zwei müssen hier irgendwo sein.
Ja.
So, ich sag, habt ihr nicht ein Archiv oder so? Sagt der Mann. Ne? Wir hatten eine Wende. Niemand hat sich dafür interessiert. Das liegt hier alles irgendwo im Keller. Das finden wir nie wieder. So, das war so 96, 97 die Aussage. Das finden wir nie wieder. Ne? Und da habe ich auch schon, als ich mich ja anfing, die ganzen Archive abzuklappern da, ne, habe ich dann auch gedacht, ey, gehst du mal in den Keller und fängst mal selbst an, da zu suchen oder so. Aber das waren wirklich Räume voll mit Spurenmaterial. Ne? Also das, ja.
Unauffindbar, die Nadel im Heuhaufen sprichwörtlich.
So. Und dann haben die Ende der 90er Jahre haben die Kellerräume der ehemaligen BDVP Rostock, wo die Polizeidirektion und die Kripo-Inspektion ihren Sitz haben, haben die renoviert. Da sollte die Kriminaltechniker unten Labore kriegen und so, Fotolabor, Chemielabor und so, damit die ein bisschen was machen können mit ihren Spuren. Ne? Und da wurde da unten renoviert. Und da haben die sämtliche Sachen angefasst, die da gelagert waren. Mussten ja gucken, wird das noch gebraucht oder nicht. Und da hat er dann die Unterlagen gefunden, die Klamotten gefunden sozusagen, die Kleidung von Karin.
Was für ein Glück. Wie haben Sie reagiert?
Ich bin sofort hingefahren. Ja, so hat mich nachher das angerufen oder so. Wie ich zu meinem Chef gesagt, ich muss nach Rostock das und das oder so. Ja, fahr los. Wie am nächsten Morgen bin ich hingefahren. So. Hab die Sachen geholt, so die Haare. Und dann habe ich Staatsanwalt aufgesucht, habe ich den angeklingelt und so. Ich sage, ich brauche DNA da und da, machen wir.
Ja.
So, und dann habe ich erstmal die DNA gekriegt für die Haare und hundertprozentig festgestellt, ist nicht Karin Grabowski. Ist ja schon mal, man weiß, dass man jemanden suchen muss, der diese Spur verursacht hat. Und sei es nur darum, dass er erklärt, oh ja,
wie die Haare dahin gekommen
sind. Wir waren zwei Tage vorher, waren wir zum Tanz oder so, ne? Und ich bin einfach nur übersehen worden bei den Ermittlungen.
Ja.
Deswegen sind meine Haare da drauf. Dann vorher wurde aber in der Staatsanwaltschaft in Rostock bei einem Umzug, bei einer Renovierung, wurden dann diese Aktenkisten gefunden, Kartons, Umzugskartons mit Akten, mit sämtlichen Ermittlungsakten der Mordkommission zu diesem Fall. Also nicht nur das, was belastend war für Werner Engler, sondern auch das, was zur Entlastung hätte beitragen können. Und das haben die sich Anfang der 90er Jahre, weil sie alle Fälle nochmal aufgerollt haben, haben sich die Duplikatakten von der BDVP Rostock schicken lassen. Dann wurden die dahin geschickt zur Staatsanwaltschaft, wurden da in so einer Geschäftsstelle gelagert, die ganzen Kartons. Und niemand hat da mehr reingeguckt. Mhm. Und das nannten die dann Wiederaufnahme der Ermittlung. Bei einem unbekannten Morddelikt. Mhm. So. Ich habe die Staatsanwältin, die dafür verantwortlich war, später auch noch vernommen. Konnte sich da gar nicht dran erinnern. Also, das wurde dann, war ich so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ne? Weil das wurde dann zu lax gehandhabt. Also da hätte man früher drauf kommen können. Vor allem war ja Horst K., die Sonderspur Horst K. war ja da drin.
Die war in diesen Akten drin, die Hinweise.
In Aktenbergen. Ja. Das waren 4 oder 5 Umzugskartons mit Akten. Ne?
Ja, da gab es dann ja auch ein Bericht, ne, in diesen Akten, in dieser Sonderspur, Horst K. war das dann, glaube ich, ne, wo ein Polizist damals schon eine Zeugenaussage oder
Berichte. War nicht in der Akte drin, so, aber ja, war in den Akten drin. War in den Ermittlungsakten drin, genau. Ein Oberleutnant der Kriminalpolizei von der erweiterten Mordkommission aus Stralsund ist der zugeordnet worden da. Der war damals in Grevesmühlen und hatte die Aufgabe, sich um alle Jäger zu kümmern. Das heißt, festzustellen, waren da Jäger an dem Abend zur Jagd? Wer geht da überhaupt zur Jagd? Hat jemand was gesehen und sowas alles? Und die sollte er alle befragen. Und die hat er auch alle befragt, bis auf einen. Das war der Polizist Horst K., der ihm ständig weggelaufen ist.
Ja.
Obwohl er an dem Abend, die mussten ihre Waffen immer im VPKA in der Waffenkammer abgeben, obwohl er an dem Abend eindeutig zur Jagd war. Also er hatte seine Waffe dabei.
Der schrieb dann nochmal 2 Jahre später einen Brief an seine
Kollegen. Oder 3 Jahre später,
Ich habe hier mal die eine Stelle, die ich ganz interessant war. Er schrieb an die Kollegen den Brief, er sagte so, ich muss noch, eine Sache ist noch ungeklärt aus meinem Berufsleben.
Richtig, das liegt mir wirklich auf der Seele. Ich habe ihn Ende der 90er noch besucht, da war er 80 Jahre alt und da hat er mir das erzählt mit seinem,
er wollte noch die Wahrheit, er hatte dann geschrieben, nach meiner jetzigen Version ist er der Täter, also Horst K. Diese Version möchte ich wie folgt begründen. Er war am Abend des 28.04.1979 bis kurz nach 20 Uhr in seinem Revier. Dieses Revier ist nicht weit vom vermutlichen Tatort entfernt. Die Karin war auf dem Wege nach Bernsdorf. Sie sah ihn kommen und hat ihn dann angehalten. Er hat sich dann angeboten, sie zu fahren. Karin hatte den Ruf, dass sie in sexueller Hinsicht ein leichtes Mädchen war. Er versuchte jetzt den GV. Sie war nicht einverstanden, es kam zur Gewaltanwendung und sie drohte ihm, ihn anzuzeigen wegen versuchter Vergewaltigung. Jetzt brannte bei ihm die Sicherung durch. Die Folge war, Karin ließ ihr Leben. Soweit der Oberleutnant. Damals, 3 Jahre nach der Tat.
Ich erinnere mich, ja, aber das ist wirklich schon, ja. Mich hat entsetzt, was da drunter stand, unter diesem Brief.
Ja, das kann ich auch kurz noch vorlesen. Wenn ich nichts Brauchbares berichte, dann werf den Brief in den Papierkorb. Ich nehme es nicht übel. Nur einen Wunsch habe ich, wenn ihr die Sache klärt, lasst es mich wissen, dann brauche ich nicht mehr zu grübeln. Was ist mit dem Brief passiert?
Den hat der Leiter der Mordkommission beiseite gelegt, weil es keine neuen Erkenntnisse gab.
Ja.
Und da steht, der redet über den Täter.
Ja.
Der hat über den Täter gesprochen. Und ich weiß, ich habe ihn Jahre später, ja Ende der 90er, ne, als ich meine ganze Vernehmung gemacht habe, habe ich ihn ja aufgesucht, nachdem ich die Akten gefunden oder bekommen hatte da von der Staatsanwaltschaft, war ja auch dieser Bericht oder sein Brief da drin. Und da steht drunter von dem Chef der Mordkommission, dass es da keine Hinweise weitere gibt oder so. Und erledigt. So. Er hat einfach so mal den Hinweis auf den Mörder hat er beiseite geschoben. So, und da bin ich ja Ende der 90er, wie gesagt, zu ihm hingefahren. 80 Jahre, so, immer noch geistig fit, ne, und so. Und da hat er mir das erzählt. Und er hatte damals fürchterlichen Fußpilz, hat er mir erzählt, dass er eben Mühe hatte, da durch die Gegend zu laufen, weil das alles entzündet war und sowas alles. Und er konnte diesem Horst K. auch nicht hinterherlaufen. Aber der war eben das personifizierte schlechte Gewissen, sagt er. Der hat ständig, wenn der mich gesehen hat, Absatz kehrt gemacht und war weg. Und er hat mir erzählt, dass er mit seinem neuen Wartburg da irgend so einen Weg lang gefahren ist. Und da bin ich damals mit dem und dem von der Mordkommission auch mit dem Wartburg, mit dem Dienstwagen lang gefahren. Da konnten wir nicht lang fahren. Und kein DDR-Bürger hatte zu mir gesagt, fährt mit seinem neuen Wartburg auf diesem Knüppeldamm lang da, auf diesem landwirtschaftlichen Weg, total zerfurcht von Treckerspuren und so. Und da habe ich dann gelesen in der Vernehmung dieser Zollangestellten, dass die mit dem Moped an dem Abend mit ihrer Freundin diesen Weg gefahren ist. Also frage ich die dann auch noch, ob sie dann da jemanden gesehen hat. Nee, sagt sie, damals schon nicht und bis heute nicht. Ich sage, wissen Sie denn, warum Sie überhaupt bei dieser Verhandlung gelandet sind? Keine Ahnung, sagt sie, ich war da im Dienst, wurde abgeholt und dann, ne, so. Also die hat auch niemanden gesehen. Und Horst K. natürlich auch nicht, weil der mit seinem neuen Wartburg, ist der da nie im Leben lang gefahren. Niemals.
Mhm. Ne?
Und das wusste der natürlich, das ist ja, ne, kennt sich aus, DDR-Bürger.
Ja.
Da weißt du, da gehe ich sorgsam mit, da habe ich 15 Jahre drauf gewartet, auf die Kiste, da fahre ich doch jetzt nicht da so einen zerfurchten Weg lang. Ne? Und es kann ja passieren, er fährt sich fest.
Klar.
Was ist denn dann?
Ja, ja.
Womöglich hat er noch irgendwie...
Die Leiche im Kofferraum.
Ja, das, der ist ja nie im Leben lang gefahren.
Ja. Das heißt, sie hatten dann DNA-Spuren, sie hatten diese Aussage, sie hatten noch einige Hinweise. Wie
Duplikat
sind sie vorgegangen?
Duplikat der Sonderspur Horst K. hatte ich auch.
Ja.
Also alles, was darauf hingewiesen hat, dass er der Täter sein kann, hatte ich auch. Das war auch in den staatsanwaltschaftlichen Unterlagen, die in Rostock lagen da. Ne, in diesen Kartons, in den Umzugskartons lag diese Sonderspur, also die Akte Sonderspur Horst K. lag da auch drin.
So. Lebt der Horst K. noch, war wahrscheinlich Ihre Frage dann, ne? Wo ist Horst K.?
Ja, das hatte ich vorher schon rausgekriegt, dass der noch lebt. Ich habe ja auch vorher schon den Hinweis bekommen von den Kriminalisten, der und der so, ne, und so. Also ich habe die Person auch schon aufgeklärt, wie man das so macht. Also ich wusste, wo er wohnt, was er macht. Ein paar Zeitungen ausgefahren und so von Rostock nach Ribbismühlen gebracht und dann die Verteiler verteilt und solche Sachen alles und so. Und er war auch noch Jäger. Ne?
Mhm.
Naja, jedenfalls diese ganze... Dieses alte Jagdkollektiv, das gab es auch noch so in groben Zügen. Und dann habe ich eben angefangen, einige vorzuladen, die mit ihm Kontakt hatten damals. Unter anderem hatte ich eine Aussage von einem Kriminalisten aus Rostock, der den Chef der Staatssicherheit vom Kreis Ribbismühlen kannte. Mit dem hat er Anfang der 60er zusammen irgendwie Schule gemacht, Ausbildung gemacht oder was auch immer. Die kannten sich jedenfalls persönlich und sind sich da auch öfter mal über den Weg gelaufen. Und dem hat er diese Sonderspur Horst K., die ja die Kriminalisten abgeben mussten, so, dem hat er die in die Hand gedrückt, weil gegen Polizisten in der DDR hat nur die Staatssicherheit ermittelt und nicht die Volkspolizei selbst. Also das war ein Unding. Ne? So. Und jetzt sollte sich die Stasi darum kümmern. Und weil er den persönlich kannte, hat er diese Akte zu dem hingetragen und ihm gesagt, du komm, kümmere dich und so alles. Ja, mach ich, den kenne ich auch und so kriegen wir hin. Und der hat ihm dann, der Stasi-Chef hat ihm dann Monate später, hat er mir zumindest in der Vernehmung versichert, mitgeteilt, dass sie das alles geprüft haben und so, den können sie streichen, der war es nicht.
Hm.
Wurde aber niemand mit beauftragt, das zu prüfen bei der Kreisdienststelle Staatssicherheit in Ribbismühlen. Und ich habe die alle vernommen, ne, die damit hätten zu tun haben können.
Ja.
Keiner wusste was von diesem Aktenordner, von dieser Sonderspur.
Hm.
Niemand. Also hat der Chef der Staatssicherheit vom Kreis Ribbismühlen diese Akte unterschlagen. Warum auch immer. Ne? Ich habe da verschiedene Versionen gehört von anderen, die mir berichtet haben, dass die da dieses Jagdkollektiv bestehend aus SED-Chef, Parteichef, Polizeichef und Stasi-Chef und Zivilverteidigung und wie die alle heißen, Bergkreiskommando, die ganzen Bonzen, die auch zur Jagd gegangen sind, haben sich dann auch im Grenzgebiet getroffen in so einer Jagdhütte, die auf Kosten der Staatssicherheit so ein bisschen aufgepeppt wurde. Dafür hat dann der Chef der Staatssicherheit noch ein Disziplinarverfahren gekriegt.
Okay.
Habe ich auch gefunden in seinen Stasi-Akten. Mhm. Ne? Ja, da haben die ihre Fäden abgezogen. Ne? Da haben die sich dann mal so richtig die Sau rausgelassen.
Mhm.
So.
Und Horst K. war mittendrin
Horst
in diesem...
Horst K. war der Chef dieses Jagdkollektivs.
Und mittendrin in diesem Männerbund der Mächtigen. Ne?
Der kleine Wachtmeister, sag ich mal, war zwischen diesen ganzen Bonzen... Ne?
War er dann da drin und hat davon, kann man ja sagen, auch ganz schön
wahrscheinlich
profitiert
hat
am Ende,
er
ne?
Davon profitiert, ja. Ich habe den Chef der Staatssicherheit vorgeladen.
Ja.
Ich habe alle nach Ribbismühlen vorgeladen.
Ja.
Hier in die Polizeidienststelle in Ribbismühlen.
Da saßen all diese einzigartigen Männer bei Ihnen.
Weil ich der Meinung war, der Tatort ist in Ribbismühlen. Das Opfer kommt aus Ribbismühlen, die Beteiligten kommen aus Ribbismühlen. Da muss ich meine Vernehmung nicht in Schwerin machen.
Ja.
Ne? Dann mache ich das in Ribbismühlen. Und der Effekt, den ich mir erhofft hatte daraus, der ist auch eingetreten. Also da sitzen ja vorne Polizisten aus Ribbismühlen. Vorne am Eingang sozusagen. Da muss man sich dann melden an eine Geschäftsstelle und sagen, hier, ich habe eine Vorladung von dem und dem. Ich soll zur Vernehmung kommen. Ne? Und die kennen diese alten Bonzen auch so. Und dann hat sich das ruckzuck rumgesprochen, dass da einer ist. In Ribbismühlen von der Polizei aus Schwerin, der hier die ganzen Bonzen vorlegt und stand immer drinne als Sache, ne, Sachverhalt. Musste ich ja, kann ich irgendwie machen, Klärung eines Sachverhalts oder so. Das war zu DDR-Zeiten üblich, dass die Leute nicht erfahren haben, warum sie zur Polizei mussten. Aber wir haben, oder ich habe eben reingeschrieben, Mordfall Karin Grabowski. So, damit jeder, dem sie diese Vorladung vorlegen, auch erkennen kann, ach,
wow.
Guck mal, da ist ja einer wieder, ne, und so. Und das trat auch der Effekt ein, dass da Polizisten auf mich zukamen, die schon 20 Jahre bei der Polizei waren. Und die damals, Anfang der 80er, auch als Volkspolizist, als Streifenpolizist da oder so, einen Kontakt hatten zu Horst K. oder zu Karin oder zu Rudi Grabowski. Ne? So, man kannte sich einfach. Ribbismühlen, 10.000, 12.000 Einwohner, ne? Da kennt man sich noch. So. Und dann hat sich das rumgesprochen. Und dann habe ich Hinweise bekommen.
Was war Horst Kahr für ein Mensch?
Ich habe ihn leider nie persönlich kennenlernen
können. Aber was wurde Ihnen erzählt?
Ja, Frauenheld. Der hat Fahrschule gemacht, Fahrlehre gemacht, damals von der GST, Gesellschaft für Sport und Technik, so eine vormilitärische Ausbildung gab es da. Da hat er Fahrschule gemacht mit Fahrschülern und Fahrschülerinnen, vorzugsweise Rinnen. Und da die auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm waren, auch bei der Pkw-Fahrschulprüfung, also nicht nur Lkw, sondern auch Pkw, wird er sich da sicherlich das eine oder andere Mal auch, habe ich zumindest gehört. Er war ein Frauenheld. Hat mir eigentlich jeder gesagt, den ich zu ihm befragt habe und so, dass er immer hinter Frauen hinterher war.
Das passt dann ja auch so ein bisschen zu dem Bild, ne? Das zu einem gewissen Täterprofil. Ne?
Ja, das passte dazu. Er war unterwegs, hatte sich was erhofft, das trat nicht ein und dann.
Und dann waren Sie irgendwann so weit, ihn zu konfrontieren, oder?
Wir hatten uns vorgenommen, dass ich ihn als Beschuldigten vorlade. Ich wollte das aber nicht als per Post schicken, sozusagen, sondern ich wollte ihn aufsuchen. Ich wollte ihn endlich mal sehen. Ja. Sondern sind wir dahin gefahren, zu zweit, der Kollege und ich, und haben bei ihm geklingelt. Und da hat die Frau die Tür aufgemacht. Und habe ich gesagt, ich möchte gerne mal ihren Mann sprechen und so. Vorgestellt natürlich als Kriminalpolizei. Ja, und dann sagte sie, dass ich den nicht mehr sehen kann, lebend, er ist auf dem Friedhof. Ganz ruhig und gelassen. Also ich fand, ich war jetzt nicht irgendwie einer total trauernden Witwe oder so, stand ich jetzt nicht gegenüber. Dann habe ich gefragt, wie das denn und so? Ja, einen Herzinfarkt gehabt vor 2 Wochen oder so, sagte sie mir. Dann haben wir gefragt, ob wir reinkommen dürfen. Ja, und dann hat sie uns reingebeten, uns unterhalten, ganz normal unterhalten. Und was mich und meinen Kollegen vor allen Dingen erstaunt hat, ist, sie hat eigentlich gleich erzählt, dass sie mit unserem Eintreffen oder so gerechnet hätte. Schon viel früher. Weil ihr Ehemann, Horst K., sie ist die zweite, also sie war mit ihm 1979 nicht verheiratet, zur Tatzeit, erst später, dass er ihr ganz oft erzählt hat, dass da, ob das wohl mal wieder, oder ob das nochmal geklärt werden wird mit diesem Mord an der Karin und sowas alles, ist er ja gespannt und neugierig und sowas alles. Er fing immer wieder mit diesem Thema an. Es hat ihn offensichtlich beschäftigt, ganz offensichtlich. Ja. Und selbst als ich ihr dann sagte, also ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht und so alles, ich werde wahrscheinlich eine Exhumierung beantragen, damit wir an vergleichbares Material rankommen, also Genmaterial. Und immer so sagte sie hier, meine Tochter, das ist auch seine Tochter, da könnte ich ja dann schon mal eine Vergleichsspur nehmen oder so, da muss ich ja ihn nicht ausbuddeln, ne? Und so alles. Und er hat ja auch noch 3 Söhne aus erster Ehe. Naja, dann habe ich den Staatsanwalt dann darüber informiert. Es wird gegen Tote nicht ermittelt. So, wir haben ihn aber nicht zum Beschuldigten gemacht. Also wir haben nicht gegen ihn ermittelt. Wir haben erstmal so ermittelt, um rauszukriegen, ob er vielleicht Beschuldigter wird. Dann können wir es immer noch einstellen. Und so hat das der Staatsanwalt auch gesehen. Und da haben wir ganz pragmatisch beim Gericht beantragt, dass wir da von den Kindern, von den leiblichen Kindern, von ihm eine DNA-Probe nehmen dürfen. Das haben wir dann auch einen Beschluss bekommen. Haben die aufgesucht. Mittlerweile stand das schon in der Zeitung, dass da ermittelt wurde und dass der und der verdächtigt wurde und so. Waren eigentlich alle sehr gefasst. War niemand dabei, der uns beschimpft hat jetzt bei der Probenahme sozusagen. Also war irgendwie eine ganz merkwürdige Stimmung. Sicherlich wird man als Kind auch denken, naja, wenn ich jetzt dazu beitrage zur Aufklärung, dass er es nicht ist, dann ist auch seine Unschuld bewiesen. So. Ne, dass die Hoffnung ja dann doch da ist.
Ja, so.
Ja, die Spuren haben wir eingereicht und es kam ein sehr hohes Ergebnis. Also ich müsste jetzt lügen, aber 98-99% waren das auf jeden Fall.
Das heißt,
dass da eine Übereinstimmung ist zwischen den Haaren und des Genmaterials der Kinder. Ne? Also
das heißt, sie hatten,
wenn keiner von den Söhnen unterwegs war, dann war es der Vater.
Die waren aber noch klein zu der Zeit. Das heißt, sie hatten den Täter gefunden, aber sie waren 2 Wochen zu spät gekommen, um den Täter zu stellen. Aber sie waren noch nicht zu spät für eine Sache, die sie dann nochmal gemacht haben. Ne? Sie haben einen Menschen besucht, einen Menschen, der die ganze Zeit immer vom Vater von Karin Grabowski Nachrichten bekommen hat. Ne? Der, du Schwein, du bist der Mörder meiner Tochter, hat er die ganzen Jahre bekommen. Sie haben dann Werner Engler besucht.
Ich habe Werner Engler schon vernommen während der Untersuchung in den Ende der 90er Jahre. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, welches Jahr. Ich habe insgesamt ja 5 Jahre dran gearbeitet da. Ich habe Werner Engler vernommen in Schwerin in meiner Dienststelle. Da kam er mit seinem Rechtsanwalt von damals noch so. Mhm. Ne? Und ich habe ihn auch nur deswegen in die Dienststelle locken können, weil ich gesagt habe, wir kennen uns beide. Also wir sind uns persönlich bekannt. Du bist da und da hast du mal gewohnt. Und da habe ich auch gewohnt und du hast Musik gemacht mit dem und dem und der war mal mit meiner Schwester verheiratet und so. Also es war, ich habe zu ihm eine persönliche Beziehung festgemacht sozusagen, hergestellt, weil der wäre nie gekommen. Der hätte keiner Vorladung gefolgt, gar nichts. Der war fertig. Mit der Polizei in diesem Land hätte der nie wieder ein Wort gewechselt. Ne? Und ja, durch diese Vernehmung und so und dass ich ihn doch ständig informiert habe über den Fortschritt der Ermittlung, so habe ich ihn immer angerufen, habe gesagt, hör zu, ich habe jetzt den und den vernommen, der hat das und das gesagt, der hat das und das bestätigt, was du mir auch gesagt hast, oder der hat eben gesagt, du spinnst, ne, so was gerade die Folter angeht. Ne? Haben ja natürlich alle das abgelehnt und zurückgewiesen. Die waren ja noch aktive Kriminalbeamte in Rostock. Das waren ja meine Kollegen, die das gemacht haben. Und naja, jedenfalls, als es dann hundertprozentig sicher war, dass wir sagen konnten, okay, jetzt können wir den Deckel zumachen. Er war es, er hat Spuren verursacht, er ist vorher befragt worden dazu, hat gesagt, er hat sie nie gesehen, er war zwar im Yachtgebiet unterwegs, ist diese Straße gefahren da und sowas alles, er hat mit ihr nie Kontakt gehabt oder so, er weiß, wer sie ist, er kannte sie vom Vorbeilaufen oder so, also hat sie nie irgendwie berührt oder was auch immer und trotzdem sind Haare von ihm an der Kleidung gefunden worden, also wir konnten davon ausgehen, oder wir können davon ausgehen, dass er der Verursacher war, der Mörder war. Und das habe ich Werner auch gesagt und habe ihn dann auch aufgesucht, ihm das alles gesagt.
Wie hat er reagiert?
Er hat geweint, ne? Mhm. Also das bewegt mich auch heute noch, das muss ich sagen. Das ist, was man mit dem Menschen gemacht hat. Wir haben eigentlich nachher, ich habe mich so motiviert eigentlich nur, um festzustellen, dass er es nicht war. Mhm. Das war eigentlich, das waren wir mehr oder weniger schuldig. Nicht ich persönlich, aber die Polizei, ne? Ja. Weil was die mit ihm gemacht haben, das ist unglaublich. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass es sowas in der DDR gab. Natürlich hört man davon gehört, klar, Folter oder so. Aber für mich waren das immer saubere Kriminalisten. Also das kann nicht gut machen, was man mit ihm gemacht hat. Ja. So, aber er war zufrieden und erstaunlicherweise, es klingelte sein Telefon auch in den 90ern noch. Mit Werner, du Schwein, ne, und so. Und danach, nachdem das dann auch veröffentlicht wurde in der Presse und so alles, da hat er dann noch Anrufe gekriegt von denen, die ihn vorher auch beschimpft haben. Ja. Es waren noch welche dabei, die gesagt haben, naja, ich habe es immer gesagt, ne, obwohl sie es nie gesagt haben. So.
Ja, Herr Klaus, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.